Sie hören das Freie Radio für Stuttgart mit unserer Sendung Spurensuche. Im Radio sind Leo.
Das bin ich.
Julius.
Hi.
Und ich bin Hendrik.
Spurensuche. Jugendliche entdecken unsere Stadt zum Hören. Stuttgart bietet Geschichte und Geschichten. Wir entdecken deshalb die Stadt neu und berichten darüber, was wir aufgespürt haben. Lasst euch überraschen.
Architekten, Architekturbegeisterte, schalten Sie nicht weg. Die kommende Stunde ist Ihre Stunde. Jedoch müssen Sie nicht vom Fach sein, um in Stuttgart hohe Architektur bewundern zu können. Sicher kennen Sie Kunstmuseum, Fernsehturm oder Stadtbücherei. Aber sagt Ihnen der Begriff Weißenhofsiedlung etwas? Nein? Nun, uns bis vor einer Woche auch nicht. Aber wir haben recherchiert, wir waren dort und wir hatten die Ehre, von innen zu besichtigen. Und wir sind alle der Meinung, die Architekten, die diese Gebäude vor fast 100 Jahren bauten, waren Visionäre, deren Ideen auch heute noch die Architektur prägen. Außerdem hatten wir die große Freude, den ehemaligen SPDler Herr Steinhilber zu besuchen. Er wohnt seit vielen Jahren auf dem Killesberg in einem der Häuser der Weißenhofsiedlung. Ich sitze jetzt hier mit Peter Steinhilber, der jetzt seit mehreren Jahren in der Weißenhofsiedlung wohnt. Was genau ist denn diese Siedlung?
Diese Siedlung war ein Versuch der Stadt Stuttgart und des Werkbundes, das Wohnen in der Stadt neu zu definieren. Berliner Maler Heinrich Zille hat mal das Wort geprägt, es kann eine Wohnung einen Menschen genauso töten wie eine Waffe. Und insofern muss man sich einfach an diese Zeit erinnern, ja, in der die Leute in großen Wohnhöfen gewohnt haben, mit erstem, zweitem, dritten Hof. Und je weiter man nach hinten ging, desto dunkler wurde es. Es heißt also, das Wohnen hatte den Mangel an Licht, Luft und Sonne.
Und welche Architekten waren das jetzt?
Es waren etliche Architekten. Sicher wird euch der eine oder andere Namen etwas sagen. Es war dabei der Mies van der Rohe, der Jakobus Johannes Peter Out, es war dabei der Victor Bourgeois, es war dabei der Adolf Gustav Schneck, Le Corbusier, heute noch ein klingender Name, Pierre Chanaret, es war dabei Walter Gropius, es war dabei Ludwig Hilbersheimer, Bruno Taut, Hans Pelzig, Richard Döcker, Max Taut, Adolf Rading, Josef Frank, Mart Stern, da sitzen wir jetzt, Peter Behrens und Hans Scharoun. Es war absolut, man kann sagen, revolutionär, weil es war ja immer ein Problem der Finanzierung. Es konnten nur reiche Leute gute Häuser bauen und deshalb hat man nach diesen Lösungen gesucht. Und ursprünglich war jetzt diese Weißenhofsiedlung ja noch gar nicht gebaut für die Ewigkeit, sondern sie war gebaut. Und das ist interessant an der Sache, als Ausstellung für dieses moderne Wohnen und sozusagen mal zusammenzuführen, welche Ideen es gibt. Und die ist insgesamt, so wie dieses Haus hier, in 3 Monaten entstanden.
Kurzum, die Weißenhofsiedlung ist was passiert, wenn große Architekten träumen dürfen. Jedoch war das Träumen nicht immer einfach. Und wie hat sich Ihr Wohnen verändert, verglichen mit einer anderen Wohnung, die es in Stuttgart gibt? Wie wohnt sich's hier?
Ja, das ist eine gute Frage, weil wenn man aus einer normalen Wohnung kommt, dann ist man ja gewohnt, dass man Schränke und Ähnliches besitzt. Wenn man jetzt hier sich umschaut, dann gibt es im Grunde genommen nur 2 Wände, vor die man irgendetwas stellen kann. Das heißt also, es gibt nur einen Schrank, weil alle anderen Schränke als Raumteiler eigentlich schon eingebaut sind. Und so funktionieren Schränke hier auch als Raumteiler, als Abgrenzung der Zimmer und ist natürlich schon sehr viel vorgegeben. Ja, das heißt, auf Ihre Frage zu kommen, man schmeißt zuerst mal sehr viel weg, was der Mensch hat und versucht sich jetzt mal Gedanken darüber zu machen, was brauche ich eigentlich, von was kann ich mich trennen, was ist überflüssig. Und wie komme ich damit zurecht, dass ich jetzt meine Dinge trotzdem noch unterbringe? Insofern ist das schon ein Einschnitt zum herkömmlichen Wohnen gewesen, auch für uns.
Nach dem Krieg wurden einige unzerstörte bzw. nur leicht beschädigte Gebäude abgerissen, andere durch Satteldachaufbauten stark entfremdet. Es ist nicht immer leicht, Kulturgut zu erhalten und zu bewahren. Wie es hier passiert ist, erzählt euch jetzt Doris Steinhilber.
Wie viel an diesem Haus ist denn wirklich noch original, wie es damals in der Ausstellung war?
Also wir haben jetzt hier das Glück, in diesem Haus zu wohnen, das als einziges von diesen drei Häusern, die hier stehen, vom Architekten Mart Stamm in den Originalzustand zurückgebaut wurden. Das war damals, also 1985, bei der großen Renovierung eine sehr große Herausforderung, weil durch den Krieg sind im Nachhinein ja viele Sachen verändert worden, Wände, Grundrisse. Und dann war also ein Wunsch von den Machern, die hier diese Sanierung vorgenommen haben, dass sie gesagt haben, also es wäre ganz toll, wir hätten so ein Haus, wo wieder alles original ist. Zum Beispiel der Wiedereinbau der Treppe hier im Wohnzimmer, das war also vom Grundriss her nicht mehr vorhanden, ist ein ganz wesentliches Element in dem Haus, weil es eine Verbindung schafft zu dem Gartenzimmer. Dann war diese Schiebewände als Raumteiler ein ganz wichtiges Element, weil damit eben der Grundriss verändert werden kann im Haus. Dann war dieser Einbauschrank hier, den ihr hier seht von der Küche. Also von der Küchenseite ist es der Küchenschrank, hier ist es die Vitrine im Wohnzimmer. Oben ist vollkommen komplett der Grundriss wieder reguliert worden mit Oberlichter, mit Einbauschränke. Also es war eine ganze Menge. Und hinzu kamen dann die Farben. Die nachempfundenen Originalfarben von 1927.
Das heißt, Sie sind hierher gekommen und mussten sich dann tatsächlich auch entscheiden, ob Sie dann genau in diesem Stil auch leben wollen,
ja,
hier.
Das war eigentlich eine Entscheidung, die mussten wir treffen, bevor wir hier einziehen. Ja.
Inwieweit spielt hier Flexibilität auch eine Rolle, was das Wohnen angeht?
Es hat sich verändert. Jetzt, nachdem wir zu Hause sind, beide, merken wir, dass wir ein bisschen Schwierigkeiten kriegen mit den offenen Räumen. Also jetzt wird manchmal gut, man könnte irgendwo eine Tür zumachen und könnte sagen, jetzt lese ich hier und du hörst da Musik oder du sitzt da am Computer oder so. Es hat sich verändert. Vielleicht haben auch wir uns verändert vom Alter her, dass wir damit anders umgehen. Aber ich würde sagen, es ist anders, ne?
Also, ich frage jetzt Leon Hendrik ein paar Fragen zur Weißenhof-Siedlung und zu ihrem Besuch dort. Also Jungs, was ist euch an der Weißenhof-Siedlung am stärksten aufgefallen? Was hat euch daran interessiert?
Also was mir tatsächlich aufgefallen ist, als wir hingegangen sind, also mehr oder weniger hingelaufen, so was, hier ist es schon quasi. Also man, es sind tatsächlich Gebäude, es ist relativ unscheinbar und es fügt sich eigentlich so gut da drin ein. Man läuft da eigentlich schon dran vorbei. Also es ist nicht so, dass man das wirklich mitbekommt, sondern man läuft da echt dran vorbei und wie gesagt, relativ unscheinbar von außen.
Was mir besonders aufgefallen ist, ist gerade diese offene Wohnlösung, dass es dort Wände gab, die man teilweise öffnen und schließen konnte und Wandschränke, die man von beiden Seiten öffnen konnte. Dass ganz einfach man zum einen die Räume natürlich öffnen und schließen konnte und einen Raum zu zwei machen konnte, und da gab es auch, hat man uns erzählt, in anderen Häusern ähnliche Lösungen.
Gerade mit dem Kreuz von Mies van der Rohe, was man frei in einem Raum verschieben konnte und so quasi die Räume komplett neu aufteilen konnte.
Und zum anderen war aber festgelegt, welcher Raum was ist, sodass beispielsweise vom Bau her die Speisekammer ein besonders kleines Fenster hatte und man so nicht ein Wohnzimmer zum Schlafzimmer machen könnte dort.
Also man konnte eher nur die Größe von den Räumen variieren und nicht halt die Funktion.
Je nach seiner Lebenssituation eben. Diese Siedlung war ja in gewisser Weise ein Experiment. Wie viel von diesen Häusern wurde jetzt in die Architektur von heute bzw. die Jahre danach übernommen?
Ja, stückweise eigentlich sehr viel. Vor allen Dingen, wir haben darüber schon gesprochen, über die kurze Bauzeit wurde vor allen Dingen natürlich auch viel übernommen. Über die Produktionsweise eigentlich hat der Mart Stamm, in dessen Haus wir hier sitzen, über diesen Gasbetonstein dann später übergegangen zur sogenannten Platte und hat daraus auch in der Sowjetunion ganze Städte gebaut. Und die wiederum waren Vorbild für die ganzen Ostblockstaaten, die alle Platten bauten, sozusagen als billige Produktionsmittel für den Bedarf an Wohnungen, um sie schnell, preisgünstig und so weiter zu bauen, übernommen haben. Das ist nicht immer schön, aber angesichts der Wohnungsnot und dem, dass vorher nichts da war, waren die Leute froh. Und ich habe auch schon mit Leuten gesprochen in Ostberlin, die ganz froh sind, wenn sie noch in der jetzt renovierten Platte wohnen können.